Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Radl Info vom Freitag, den 1. November. Heute geht's bei uns um Folgendes. Braucht die Stadt Bern eine neue 50 Meter Schwimmhalle im Neufeld? Das Stimmvolk entscheidet in knapp 2 Wochen. Dann?
Die Wolfspopulation ist erst am Wachsen und man weiß wahrscheinlich erst in 10 Jahren, wie wir damit umgehen sollen.
Nach 150 Jahren ist der Wolf wieder in der Schweiz. Naturfreunde freut's, LandwirtInnen weniger. In seinem neuen Dokumentarfilm «Die Rückkehr der Wölfe» beleuchtet Regisseur Thomas Horath das Phänomen Wolf aus unterschiedlichen Perspektiven. Der Film feiert am Montag Premiere in Bern. Und?
Stell dir vor, du würdest ein ganzes Jahr geschenkt bekommen. 365 Tage frei. Kannst machen, vor allem nicht machen, was du willst.
Im Radioblog spricht unsere Praktikantin Zoe Kammermann über das Dilemma, welches ein Zwischenjahr mit sich bringt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Berner Regierungsstatthalter Christoph Lerch erteilte heute die Bewilligung für die Überbauung des alten Tramdepots im Burgernsiel. Über 100 Wohnungen sollen auf dem Areal entstehen. Daneben gäbe es unter anderem Gewerbeflächen, eine Kita und Parkplätze. Ein Bauprojekt, gegen welches 4 Einsprachen erhoben wurden. Zuletzt hatte auch ein Kollektiv das Areal für ein Wochenende in Beschlag genommen, um ein Zeichen zu setzen gegen die Aufwertung. In seinem heutigen Schreiben kommt der Regierungsstatthalter zum Schluss, dass die geplante Überbauung im Einklang stehe mit den gesetzlichen Bestimmungen. Noch ist jedoch eine Initiative gegen die Überbauung hängig. Diese wurde Mitte September eingereicht. Die ehemalige Tessiner SP-Grossrätin Lisa Bosia-Mirra half flüchtenden Menschen bei der Überquerung der Schweizer Grenze. Sie wurde deswegen vom Tessiner Polizeigericht vor 2 Jahren zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Nun hat das Appellationsgericht in Locarno die Strafe von 8.000 auf 2.000 Franken reduziert, sprach Bosia-Mirra jedoch nicht von den Vorwürfen frei, womit sie immer noch einen Eintrag im Strafregister hat. Bosia-Mirra habe damals selbstlos gehandelt, als sie rund 20 meist minderjährige Menschen unterstützt habe. Hunderte flüchtende Menschen waren auf dem Weg nach Norden in Como gestrandet und mussten über Wochen im Freien übernachten. Die Grenzpolizei ließ nicht zu, dass die Schutzsuchenden in der Schweiz Asyl beantragen konnten. Lisa Bosia-Mirra plant, das Urteil weiterzuziehen ans Bundesgericht. Die Kampagnenorganisation Campax reichte gestern eine Petition ein gegen Waffenlieferungen in die Türkei. 8.000 Menschen verlangen darin vom Bundesrat einen sofortigen Exportstopp. Verschiedene europäische Länder, darunter auch Deutschland und Frankreich, hätten die Ausfuhr von Waffen in der Türkei bereits eingestellt. Laut der NZZ hatte die Schweiz in den letzten Jahren unter anderem Raketen und Munition geliefert. Vor rund 3 Wochen hat die Türkei den kurdisch geprägten Norden Syriens angegriffen. Dieser Angriff ist völkerrechtswidrig. Mehrere 100.000 Menschen mussten bis anhin fliehen. Amnesty International wirft der Türkei vor, hunderte KritikerInnen der Militäroffensive in Nordsyrien festgenommen zu haben. Betroffen seien demnach Medienschaffende, Oppositionelle sowie private NutzerInnen von sozialen Netzwerken. In einer Medienmitteilung bezeichnet Amnesty die Anschuldigungen als absurd. Sie seien bloß Vorwand, um unliebsame Stimmen in Gewahrsam zu nehmen. Die Menschenrechtsorganisation appelliert nun an die türkische Regierung, das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie die Versammlungsfreiheit zu respektieren. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump nahm gestern eine weitere Hürde. Die Große Kammer des US-amerikanischen Parlaments stimmte für eine Resolution, welche das weitere Vorgehen umreißt. Somit sind nun in einem nächsten Schritt öffentliche Anhörungen möglich. Ebenso erhält der Justizausschuss weitreichende Kompetenzen, um ein Amtsenthebungsverfahren zur Abstimmung zu bringen. Doch noch immer ist die tatsächliche Realisierung eines solchen Impeachments ungewiss. Stimmt die Große Kammer in einem weiteren Schritt tatsächlich der Amtsenthebung des Präsidenten zu, so muss sich auch die kleine Kammer, der Senat, damit befassen. Dort braucht ein Impeachment dann eine Zweidrittelsmehrheit. Zurzeit erscheint es unrealistisch, dass der von den RepublikanerInnen geprägte Senat einer solchen Amtsenthebung zustimmen würde. Und noch zum Wetter. Morgen Samstag kann sich die Sonne ab und zu durchsetzen. Das Thermometer zeigt bis zu 15 Grad. Am Sonntag ist es dann meist bewölkt und zeitweise nass bei rund 11 Grad. Und auch ein erster Blick auf die kommende Woche zeigt trübes Herbstwetter mit Temperaturen bis zu 10 Grad.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Am 17. November stimmt die Stadt Bern über das seit langem versprochene neue Hallenbad ab. Dass die Stadt Bern ein neues Hallenbad braucht, hat die Stimmbevölkerung bereits vor 4 Jahren entschieden. Daraufhin lancierte der Gemeinderat einen Projektwettbewerb. Das ausgewählte Siegerprojekt liegt nun vor. Es umfasst eine neue 50 Meter Schwimmhalle plus Sportanlagen im Neufeld. Kostenpunkt 75 Millionen Franken. Unter den Berner Parteien gibt es kaum Widerstand, aber es gibt ihn. Pro und Contra im Beitrag von Wilmar Rall.
Bei den Berner Parteien ist die neue Schwimmhalle im Neufeld trotz ihres riesigen Ausmaßes kaum bestritten. Geeint werben die Parteien von der SVP bis zu den Grünen für ein Ja am 17. November aus gemeinsamen und unterschiedlichen Gründen. Das Hauptargument von Edith Siegenthaler von der SP:
Wir finden es ganz wichtig, dass wir einen guten Servicepublik haben in der Stadt Bern und genügende Infrastruktur. Und im Moment ist es leider so, dass die Hallenbäder sehr überlaufen sind oder sehr viele Leute dort schwimmen und es kaum genug Platz hat. Und deshalb braucht es ein neues Hallenbad.
Ein neues Hallenbad, ja, wenn es unbedingt sein muss, aber sicher nicht ein Schwimmpalast für 75 Millionen Franken, sagt dagegen Lucius Theiler von der grün-alternativen Partei GAP.
Das Neufeldprojekt ist doppelt so teuer wie eine ähnliche Schwimmhalle in Oster. Und der Gipfel des Unsinns ist ja das vor 3 Jahren eingeweihte millionenteure Unisportanlage, müsste wegen der Schwimmhalle abgerissen werden. Also das ist nicht Ressourcenschonung, wie wir sie uns vorstellen.
Warum denn nicht eine Nummer kleiner und günstiger? Edith Siegenthaler von der SP.
Nein, leider nicht. Also es ist davon auszugehen, dass auch dieses Hallenbad gut besucht werden wird. Und vom Standard her ist es leider so, dass man Lösungen finden musste, auch für die Sportnutzungen, die es sonst in der Umgebung gibt dort. Und deshalb ist der Preis entsprechend höher.
Aus Sicht des Sportes und der Ausbildung sei das Neubauprojekt im Neufeld ideal, schwärmt denn auch der Präsident der Stadtbernischen Vereinigung für Sport. Lucius Theiler von der GAP hingegen kritisiert:
Das Projekt ist ein großes Anliegen der Sportlobby, weil man unbedingt ein Schwimmbad mit Olympiadimensionen bauen will, damit dort eben für den Spitzensport trainiert werden kann. Und nur die Hälfte der Anlage dient dem freien Schwimmen, die andere Hälfte ist eben für die Vereine, für den Spitzensport reserviert.
Laut Lucius Theiler wäre es sinnvoller und vor allem billiger gewesen, das neue Hallenbad im Marzilli oder unter der Montbijoux-Brücke zu bauen, so wie es der Berner Gemeinderat vor einigen Jahren noch selbst vorgeschlagen hatte. Darauf erwidert Edith Siegenthaler von der SP:
Ja, der Standort überzeugt uns eigentlich inzwischen sehr gut, weil er gut angeschlossen ist, sowohl an den öffentlichen Verkehr, aber auch er befindet sich in einem Sportcluster, wo auch die verschiedenen Schulen, die in der Nähe sind, das gut nutzen können. Von dem her haben wir das Gefühl, dass es, dieser Standort sehr gut ist.
Gleichzeitig loben Grüne und SP den geplanten Neubau als ökologisches Vorzeigeprojekt mit neuen Technologien der Badewassernutzung, mit der Fernwärme aus dem Forsthaus, Minergie-P-Standard und Photovoltaik. Das letzte Wort hat das Berner Stimmvolk am 17. November.
Ja, gleich geht's hier weiter mit der Frage, wie Mensch und Wolf zusammenleben können. Erst hören wir aber Musik von einem, der sich Gedanken gemacht hat über das Schwimmen mit dem Strom und gegen den Strom. Hier ist Dendemann mit Endlich Nichtschwimmer.
Ja, ja, jawohl, ihr kennt die Leier. Immer das Gleiche mit diesem Dendemeier. Wenn ich mal wieder durchs Gelände eier und mich dabei als lebende Legende feier. Als Selbstläufer, als Einzelgänger und guten Abend brüll wie 100 Mainzelmänner. Ich bin kein Rapper, nur ein Bluesänger auf Abwegen. Bin kein Rebell, nur ein Fußgänger auf Radwegen. Bin kein hartnäckiger Wadenbeißer. Bin kein Freischwimmer, ich bin Bademeister. Ja, schau mir das Geschehen vom Beckenrand an, bis ich, sagen wir mal, zu checken anfange. Denn manche schwimmen mit, manche gegen den Strom. Doch ich frag, schwimmen wir noch oder leben wir schon? Ich bin durch damit, es hat sich ausgeschwommen. Könnte ich dafür endlich mal Applaus bekommen?
Das ist jetzt soweit. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich bin ich angekommen. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Das ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich bin ich angekommen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
In diesem Freibad, das sie Leben nennen, lernt man als Bademeister praktisch jeden kennen. Bevorzugte Stile sind Brust oder Kraul, doch auch dafür sind viele zu lustlos und faul. Machen die Boje, lassen sich treiben, würden bis sie schrumpelig sind, im Nassen drin bleiben. Ich hol sie gern raus, doch kann das nicht entscheiden. Außerdem kommt noch dazu, kann ich Wasser nicht leiden. Und sollte ich doch einmal ins Becken springen, dann nur, um dich aus dem Schlamassel wegzubringen. Ich hab unterm rechten Arm Rettungsring und mit dem linken mach ich einen auf Schmetterling. Egal wie fett es klingt, es ist eine starke Droge. Und davon loszukommen, bleibt eine harte Probe. Ich schwimm nicht mehr, check meine Garderobe. Da findest du alles, nur keine Badehose.
Es ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich bin ich angekommen. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Es ist jetzt soweit.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich bin ich angekommen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Ja,
ich schwimmte, schwamm und schwamm. Bin endlich angekommen. Endlich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Hansen und Kowalski sind am Start. Digi Dendemüller hat die Tracks parat. Ich frag euch Leute, was geht ab? Seid ihr da? Ja, ja, ja. Man könnte meinen, ich hätt's erst gerade entdeckt. Doch Chlorwasser hat immer schon so fade geschmeckt. Ich sitz auf meinem Turm, hab die Lage gecheckt. Und fühl mich damit wohl wie die Made im Speck. Ich sag es direkt, auch ich hing im Wasser rum. Es klingt unfassbar dumm, doch bestimmt ist das der Grund, dass mir die Sache heute stinkt wie nasser Hund. Ich bin endlich nicht Schwimmer, chick-ching, rasser
so.
Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich bin ich angekommen. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun. Ich schwimmte, schwamm und schwamm. Endlich hab ich wieder Land gewonnen. Endlich bin ich angekommen. Endlich nicht Schwimmer, schmeiß an den Zaun.
Rabe Info.
Nach 150 Jahren ist der Wolf zurück in der Schweiz. Auch wenn Biologinnen und Wildforscher jubilieren, nicht alle freuen sich über die Rückkehr des Wolfes. Schafhalter, vor allem im Wallis, beklagen Verluste. Deswegen hat das Parlament im September entschieden, dass Wölfe unter Umständen geschossen werden dürfen. Dagegen haben verschiedene Organisationen das Referendum ergriffen. Derzeit läuft die Unterschriftensammlung. Der Wolf polarisiert in der Schweiz wie kaum ein anderes Wildtier. Das zeigt auch der Dokumentarfilm «Die Rückkehr der Wölfe» von Thomas Horat. Darin beleuchtet der Innerschweizer Filmemacher das Phänomen Wolf aus unterschiedlicher Perspektive. Neben Schafhaltern kommen Wildbiologen, Verhaltensforscher und Historiker zu Wort, die über den Umgang des Menschen mit Wölfen berichten. Dabei geht es zum einen um die Situation in der Schweiz, zum anderen blickt der Film aber auch nach Deutschland, Österreich, die Slowakei und in die USA und zeigt, welcher Umgang dort mit freilebenden Wolfsrudeln gepflegt wird. Gisela Feutz hat sich die Rückkehr der Wölfe angeschaut.
Nach 150 Jahren ist er zurück in der Schweiz, der Wolf. Insgesamt 47 Wölfe wurden letztes Jahr in der Schweiz gezählt. Die meisten leben in der Westschweiz, zwei Rudel im Kanton Graubünden. Dort beginnt dann auch Thomas Horaths neuer Dokumentarfilm «Die Rückkehr der Wölfe».
2011 haben wir die erste Ritz gehabt, hier in der Lavaz hinten. Dort hat es einen Wolfangriff gegeben, der 6 miteinander getötet hat. Die hat man dann gefunden. Und der DNA genommen, das war definitiv Wolf, hat es geheissen. Da hat man sich informieren vom Bund und dann ist man eben aufeinander gekommen, dass man Herdenschutzhunde haben müssen. Sonst funktioniert es nicht.
Uli Metz ist Schafhirt auf der Alp Ramus. Mit der Rückkehr des Wolfes sehen sich Bauern und Hirte vor eine neue Herausforderung gestellt. Pro Jahr reißen Wölfe in der Schweiz im Schnitt 380 Nutztiere. Generell hat der Wolf mit einem sehr schlechten Image zu kämpfen. Gierig, rücksichtslos und böse sei er, wird dem Wolf im Volksmund unterstellt. Der Wolf polarisiert. Dazu Regisseur Thomas Horath.
Ja, der Wolf hat ein sehr schlechtes Image. Das kommt sicher aus der Zeit, als es noch die Zollwut gab und als die Bevölkerung sehr arm war. Und da konnten die Wölfe großen Schaden anrichten. Er polarisiert, glaube ich, weil er Konflikte auslöst mit Menschen, weil er halt Nutztiere angreift und sich dort bedient. Das machen eigentlich die anderen Tiere nicht, das sind wir nicht so gewohnt.
Im Film «Die Rückkehr der Wölfe» beleuchtet Thomas Horath das Phänomen Wolf aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Hirten kommen zu Wort, ebenso Biologen und Wildtierforscher. Einer davon ist David Gerke von der Gruppe «Wolf Schweiz».
Man tut sehr schnell einen Wolf anlasten, er macht die Alpwirtschaft kaputt und nicht alles funktioniert. Und jetzt kommen die Wölfe und fressen alle Nutztiere und wir können die Alpen nicht bewirtschaften und dann verpuschen alles. Und das Fall in Morabia zeigt sehr gut, wie eigentlich die Realität ist. Bis ins 19. Jahrhundert, wo es Wölfe gab, hat man Nutztiere gehabt. Logisch hat die Wölfe die Nutztiere auch gerissen und aus irgendeinem Grund hat man damals einen Wolf ausgerottet, aber man hat trotz der Wolfspräsenz können Nutztiere haben. Und der massive Rückgang von der Nutztierhaltung und die komplette Aufgabe von der Sümmerung von allen Nutztieren in Teilen des Valle Morabia ist im 20. Jahrhundert passiert, wo nicht ein einziger Wolf in dem ganzen Talgebiet nachgewiesen worden ist. Oder? Also, es sind eigentlich wirtschaftliche Realitäten, die einfach dazu führen, dass solche Gebiete, die steil sind, die abgelegen sind, die auch nicht so grosse Alpflächen sind, schlicht und einfach nicht mehr wirtschaftlich genutzt werden und halt aufgegeben worden sind.
Der Wolf kommt zurück, ist anpassungsfähig und lernt schnell. Darum vermehrt er sich auch in der Schweiz. Und nicht nur in der Schweiz. In «Die Rückkehr der Wölfe» beleuchtet Thomas Horath auch den Umgang mit dem Wolf in Ländern wie Polen, Österreich, den USA und Deutschland. Ein wesentlicher Teil zur öffentlichen Meinungsbildung über den Wolf würden die Medien beitragen, sagt Naturbeobachter Carsten Nitsch aus der Lausitz.
Ich kenne ja dieses schöne Beispiel hier aus der Gaststätte. Da saß nur einer aus dem Dorf drin, ein älterer Herr. Und das war die Anfangszeit, als ich gerade mal diese einzelne Wölfin hier, diese junge Wölfin etabliert hatte im Gebiet. Und da sagte er zu mir, sag mal, mit den Wölfen, das wird doch immer schlimmer. Und da sage ich, ah ja, wie meinst du das jetzt? Ja, das werden doch immer mehr. Da sage ich, meinst du wirklich? Ja, ja. Da habe ich gesagt, wie viel sind es denn deiner Meinung nach? Da meinte er, 10, 12 Wölfe sind, haben wir hier schon, auf jeden Fall. 2 Jahre später, Tatsache, wirklich die gleiche Situation. Ich gehe da abends in die Wirtschaft, nur der eine Mann sitzt da. Und dann spricht er mich wieder an und sagt, sag mal, Wölfe haben wir ja keine mehr, oder? Ich sage, wie kommst du denn darauf? Ja, man liest ja gar nichts mehr drüber. Ja, in der Zwischenzeit war es aber so, dass sie einen Partner gefunden hatte, dass sie Welpen hatte und dass dann 10, 12 Wölfe da war in dem Augenblick, mit, wenn man die Welpen damit einrechnet. Ja, also eine vollkommen verklärte Meinung durch diese Medien.
Die Wolfpopulation in der Schweiz wächst. Waren es 2010 noch 5 Wölfe, waren es letztes Jahr bereits deren 47. Wie man künftig mit dem Wolf umgehen wolle, werde sich erst weisen müssen, sagt Thomas Horat.
Ja, ich denke, es ist eine Zeit der Veränderung im Moment. Die Wolfspopulation ist erst am Wachsen und man weiß wahrscheinlich erst in 10 Jahren, wie wir damit umgehen sollen. Und ich hoffe, die Schweiz wird eine vorbildliche Rolle einnehmen. Vorbildlich ist sicher, dass möglichst wenig Schäden entstehen auf der Seite der Nutztierhalter und dass man auch möglichst wenig Wölfe schießen muss, dass es nicht zu vielen Konflikten kommt, wenn die Wölfe sich zu fest den Siedlungen nähern, dass man sie verscheuchen kann und nicht gleich schießen muss.
Thomas Horat haben wir gehört. Sein Dokumentarfilm «Die Rückkehr der Wölfe» wird am kommenden Montag, 4. November, im Kino Rex gezeigt. Thomas Horat wird selbst anwesend sein, ebenso wie Vertreter vom Bundesamt für Umwelt und der Gruppe Wolf Schweiz. Unsere Kulturredaktorin Gisela Feutz moderiert das Gespräch. Alle weiteren Infos inklusive Trailer zum Film gibt's auf unserer Webseite info.rabe.ch.
Rabe Info. Radioblog.
Es ist Freitag und somit Zeit für unsere akustische Kolumne, den Radioblog. In der heutigen Ausgabe spricht unsere Praktikantin Zoe Kammermann über ihre neu gewonnene Freiheit nach 14 Jahren Schule und über das Dilemma, einerseits endlich mal nichts tun zu müssen und andererseits alles machen zu wollen, was bisher nicht möglich war.
Stell dir vor, du würdest ein ganzes Jahr geschenkt bekommen. 365 Tage frei. Kannst machen, vor allem nicht machen, was du willst. Hier, es gehört dir. Nimm's. Nur wenn du so misstrauisch. Nach 14 Jahren Schule hast du das auch schon verdient. Das sind 3/4 von deinem jungen Leben. Du bist jetzt 5110 Tage irgendwo in einem engen Raum zusammen mit 20 anderen gleichaltrigen Eipferch gewesen. Und jetzt wirst du endlich in die Freiheit entlassen. Yes, Mann, ein ganzes Jahr, das ist mega viel Zeit. Machen wir zuerst mal eine To-Do-List, eins nach dem anderen. Ich habe jetzt keinen Stress mehr. Erstens, reisen. Südamerika wäre noch cool. Aber natürlich nicht herfliegen, sondern mit dem Segelschiff, weil ja, ökologischer Fußabdruck und so. Zweitens, journalistisches Praktikum. Ein bisschen Berufserfahrung sammeln, Horizont erweitern, kann nie schaden. Drittens, bezieht sich auf erstens Geld verdienen, weil ja, Journalismus ist nicht so lukrativ und Reisen leider nicht gratis. Und darum brauche ich jetzt einen Job, der gut Geld gibt. Am besten gibt es 2. Viertens, viel spannende Bücher lesen. Fünftens, endlich etwas für meinen Körper machen, am besten Yoga oder Pilates oder so. Auch etwas, das nicht zu anstrengend ist und gleich etwas hergibt. Sechstens, zeichnen, das habe ich schon ewig nicht gemacht. Siebtens, schreiben, Gedichte, Geschichten. Achtens, Freunde treffen. Neuntens, Familie pflegen. Zehntens, in die Natur gehen, auf den Schlaf, viel schlafen und einfach mal nichts machen. Nichts machen. Lächerlich. Ich mache nie nichts. Und wenn ich das nicht mache, sogar auf meine To-Do-List muss schreiben, um es nicht zu vergessen, dann sollte ich eigentlich schon dort merken, dass nichts machen nicht machbar wird sein bei so einem vollen Terminplan. Ein Jahr. 365 Tage. Ich stürze mich rein, fülle jede Sekunde mit Inhalt. Nur ein Jahr nicht plötzlich merken, dass die Zeit durch ist und man nichts erreicht hat. Weißt du, wie schlimm? Ich meine, irgendwie musst du jetzt auch beweisen, dass du etwas anfangen kannst mit deiner Zeit. Niemand bremst mich, niemand sagt mir, wo durch. Das ist ja jetzt mein Leben. Ich bin jetzt selber gross. Ich plane und fülle die Zeit, bis ich keine Luft mehr bekomme und merke, fuck, ich befinde mich voll in einer kognitiven Dissonanz. Für alle, die nicht wissen, was das heisst, hier die Erklärung. Kognitive Dissonanz. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, obwohl die Alternativen ebenfalls attraktiv waren. Wenn man eine Entscheidung getroffen hat, die sich anschließend als Fehlentscheidung erweist. Wenn man gewahr wird, dass eine begonnene Sache anstrengender oder unangenehmer wird als erwartet. Ich habe mich so gefreut auf meine Freiheit. Ich habe so lange gewartet. Zu lange anscheinend, weil ich habe verlernt, was es heisst, frei zu sein. Ich habe verlernt, was es heisst, im Alltag zu leben. Vor lauter Angst, ich könnte etwas verpassen, habe ich mein kostbares Jahrli so dermassen vollgestopft, dass ich jetzt fast keine Luft mehr bekomme. Wieso lernt man das nicht in der Schule? Work-Life-Balance und so. Das hätte man uns aber beibringen, anstatt unsere jungen Hirne mit Leistungsdruck und Karrierepathos voll zu pumpen. Und wieso lernt man in der Schule nicht, wenn man Entscheidungen trifft? Wenn man 20'000 Möglichkeiten hat, die alle mehr oder weniger attraktiv sind, oder eben Mittel zum Zweck, dann nimmt man halt so viel man kann. Die Chance bekommt man ja nicht zweimal. Ich meine, niemand sagt, ich mache ein paar Zwischenjahre. Die Rede ist gängig nur von einem. Mehr liegt ja irgendwie nicht drin. Ja, eigentlich hätte mich schon der Begriff so eine Stutzung machen. Zwischenjahr. Das Jahr dazwischen. So ein bisschen verquetschtes Jahr zwischen den wirklich wichtigen Etappen im Leben. Schule und Arbeiten.
Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Freitag, den 1. November. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt es Podcasts, alle Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt's am Montag wieder, wie immer um 11. Dann sprechen wir unter anderem über die Wiedereröffnung der Sauna im Lorenebad. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilma Rall, Gisela Feutz und Zoe Kammermann. Am Mikrofon verabschiedet sich Katrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch ein entspanntes Wochenende. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.